Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Indien liegt im Trend. Indische Musik und indisches Essen, Bollywood-Filme und Ayurveda-Massagen sind im Westen äußerst populär. Auch indische Spiritualität und Philosophie stoßen auf Interesse. Die Grundtexte der indischen und hinduistischen Kultur sind hier aber kaum bekannt. In den Perspektiven betrachten wir jetzt jenes alte Buch, das als eine Art Bibel des Hinduismus gilt, die Bhagavad Gita, der Gesang des Erhabenen. Judith Wipfler nimmt uns mit in die Welt Krishnas und Arjunas.
Jiva Bhutam Mahabaho Yaye Dandharyate Jagat.
Ich bin der Vater dieser Welt, die Mutter, der Ordner, der Ahnherr, das zu Erkennende, das Läuterungsmittel, das heilige Wort Om. Das Ziel, der Erhalter, der Herr, der Erschauer, die Wohnstätte, die Zuflucht, der Freund, der Ursprung, das Ende. Ich ströme die Wärme aus, ich halte den Regen zurück und entsende ihn. Ich bin Unsterblichkeit und Tod, Sein und Nichtsein.
Das ist einer der Höhepunkte der Bhagavad Gita. Es ist einer der Momente, in denen sich der Gott Krishna selbst zu erkennen gibt. Er offenbart zunächst seine Lehre und dann auch seine überwältigende Gestalt.
Da zeigte Hari, der große Herr der Wunderkraft, seine höchste göttliche Gestalt. Mit vielen Munden und Augen, mit vielen wunderbaren Dingen anzuschauen, mit vielem himmlischen Schmuck, viele himmlische Waffen schwingend, himmlische Kränze und Kleider tragend, mit himmlischen Wohlgerüchen und Salben ausgestattet, voll von allen Wundern, die göttliche, unendliche mit Gesichtern in allen Richtungen. Wenn am Himmel der Glanz von 1000 Sonnen gleichzeitig hervorbräche, so würde dieser ähnlich sein dem Glanz dieses Gewaltigen.
Der Gott Krishna mit unzähligen Augen, mit dem Glanz von 1000 Sonnen, eine Gottheit, die alles überstrahlt. Diese Verse aus dem 11. Gesang der Bhagavad Gita sind vielleicht die sinnlichsten und bildlichsten darin. Sonst ähneln die Gesänge eher einem philosophischen Lehrgespräch. Arjuna, der Schüler, hört seinem Begleiter zu. Er hört über rechte Askese und wahre Frömmigkeit. Bis sich eben sein Lehrer als Gott Krishna zu erkennen gibt. Eingebettet ist dieses Lehrgespräch in eine kriegerische Rahmenhandlung. Der Gesang des Erhabenen steht mitten im größten Epos Indiens überhaupt, dem Mahabharata. Der Indologe Johannes Schneider von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften erörtert diese Rahmengeschichte.
Da geht es um eine Kampfhandlung, um eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen zwei verwandten Geschlechtern, die sich sehr lange hinzieht. Und die Bhagavad Gita findet ihren Platz in der Kulmination dieser kriegerischen Auseinandersetzungen. Vorausgegangen sind Friedensbemühungen der Pandavas, das ist eben die Partei, zu der Krishna dann eben auch gehört, Friedensbemühungen, die aber zu nichts geführt haben. Man hat dem Gegner versucht, alle möglichen Zugeständnisse zu machen, sehr weitreichender Art, auf die ist er nicht eingegangen und so blieb am Ende eigentlich kein anderer Ausweg, als diesen Krieg zu führen. Es war kein Eroberungszug, es ging um die Durchsetzung gerechtfertigter Herrschaftsansprüche. Es ist also nicht so eine Schlacht, wie das auf den ersten Blick scheinen mag.
So beginnt nun das Gespräch der Bhagavad Gita inmitten eines Schlachtengetümmels. Arjuna sitzt schon auf seinem Streitwagen, zögert aber noch anzugreifen. Denn seine Feinde, das sind Verwandte von ihm. Es sind seine Schwäger, Onkel und Cousins. Arjuna fragt nun seinen Wagenlenker, also Krishna, ob er die Feinde denn wirklich angreifen und töten muss. Lieber würde er auf Sieg und Herrschaft verzichten, als seine Verwandten zu töten. Doch sein Lenker rät ihm zu. Arjunas Pflicht, ja sein Schicksal bestehe darin, die Herrschaft anzutreten, das heißt, seine Verwandten auszuschalten, auch wenn das grausam erscheint. Was ist das aber für ein Gott, dieser Krishna, der ihm zu so etwas rät? Ein erbarmungsloser Krieger oder ein philosophischer Lehrer?
Ja, man muss da eben unterscheiden zwischen dem philosophischen Krishna der Bhagavad Gita und dem Kriegshelden im Mahabharata. Das sind schon etwas verschiedene Dinge. Als Kriegsheld ist er häufig etwas zwielichtig, undurchschaubar. Da hat man dann eben auch einen Widerspruch wahrgenommen zu dem philosophischen Gott, dieser Gotteserscheinung in der Bhagavad Gita und dem Krishna, wie er dann im Kampfgeschehen sich zeigt. Es gibt ja aber auch noch den anderen Krishna, der im Kult verehrt wird, der Krishna-Knabe, der Krishna, der mit den Hirtenmädchen seine Spiele treibt. Da scheint also vieles zusammengekommen zu sein, was man so ohne weiteres nicht unbedingt, zumindest wir von unserem Standpunkt aus, nicht unbedingt zusammenbringen können.
Die Gestalt des Krishna bekommt im Laufe der Jahrhunderte also viele Gesichter. Die indische Frömmigkeit glaubt, dass er einst einmal tatsächlich als historische Person gelebt hat. Der Indologe Johannes Schneider.
Die traditionelle Auffassung, die ihn ins Jahr 3100 vor Christus datiert, wird natürlich so von westlicher Wissenschaft nicht nachvollzogen. Die Wissenschaft meint, dass es da verschiedene Heldenfiguren Krishna gegeben haben könnte, die irgendwie zusammengeflossen sind, die dann auch später vergöttlicht worden sind. Und es wird gerade in der Bhagavad Gita dieser Gestalt eine sehr theologische Deutung gegeben. So tritt er eben als beides auf, als Held und als Gott.
Johannes Schneider, der die Bhagavad Gita gerade neu herausgegeben hat, warnt aber davor, sie rein als theologisch-ethisches Traktat zu lesen.
Es ist ein Heldenepos. Und Heldenepen, die können wir nicht mit modernen moralischen Maßstäben messen. Heldenepen dienen eben dazu, dass man die Krieger in ihrem Handeln bestärkt. Deswegen werden Dinge natürlich auch entsprechend dargestellt. Sie können auch religiöse Texte nicht mit modernen ethischen Maßstäben messen. Das ist eine eigene Welt.
Buddhir buddhimatam asmi tejas tejasvinamaham balam balavatam chahankamaraga vivarjitam dharma viruddho bhuteshu kamo nibharatarshabha.
In ihren Gesängen, in kunstvollem Sanskrit, in wohlkomponiertem Versmaß. So entwickelt die Bhagavad Gita aber viel mehr als nur eine Heldengeschichte. Sie erklärt Wege zum Heil, Wege zur Erlösung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Die Erlösung kann ein Mensch laut Bhagavad Gita auf zweierlei Wegen erreichen. Auf althergebrachte Weise, durch richtige Askese, so wie ein Yogi, oder, und das ist nun sozusagen neu oder zentral in der Bhagavad Gita, genauso gut auch durch die richtige Gottesliebe Bhakti. Und die sieht hier anders aus, als viele Vorurteile dem Hinduismus zuschreiben wollen. Dass man dort etwa die guten Werke nur tue, um erlöst zu werden. Das Umgekehrte lehrt hier Krishna. Man soll sich ihm so hingeben, dass man alles andere vergisst.
Man soll bei all seinem Handeln nicht an die Früchte, an die Resultate der Taten denken, die man ausführt, sondern man soll dabei immer Gott im Sinne haben. Und wer das tut, der wird eben dann auch erlöst. Das ist der Heilsweg, den Krishna den Menschen lehrt in diesem Text.
Diese konzentrierte Hingabe an Gott, diese Bhakti, kann auf vier verschiedene Weisen praktiziert werden. Als Freundschaft, als Zärtlichkeit, als Lieblichkeit oder Dienstbarkeit.
Das sind eben einfach vier Charakterisierungen des Verehrers, also dessen, der sich Gott hingibt. Da geht es also darum, dass man Krishna behandelt wie einen Freund, das ist eben das Verhältnis der Freundschaft, oder man hält sich zu ihm wie gegenüber einem Herrn, dann ist man ein Diener Gottes. Oder es gibt eben auch sehr wichtig in der Krishna-Bhakti auch die Vorstellung, Krishna ist ein kleines Kind und man umsorgt es. Das ist dann die Zärtlichkeit und die höchste Stufe der Krishna-Bhakti ist dann eben die Einigung mit Krishna, das ist dieses Liebesverhältnis. Und da ist dann Radha, also die Geliebte Krishnas, das Vorbild für den Frommen, der sich nun in deren Rolle versetzt und auf diesem Weg versucht, mit Gott eins zu werden.
Mit Gott eins zu werden, das versuchen auch Mystiker und Mystikerinnen im Christentum, eine erstaunliche Parallele.
Vieles davon kennen wir in Europa natürlich auch. Da gibt es ja eine mittelalterliche Frauenmystik, die Braut Christi oder diese Jesuskind-Hingabe. Also das ist doch in vielem einfach Frömmigkeit, die wir auch in Europa haben.
Konkrete Frömmigkeit spielt in Indien heute noch eine viel größere Rolle als bei uns. So opfert etwa die indische Hausfrau jeden Morgen fast 2 Stunden ihrer Zeit für den Kult.
Sie haben einen Krishna-Kult, sie verehren also ein Kultbild davon. Da gibt es so verschiedene rituelle Dinge, die man da betreibt. Sehr häufig ist eben auch die Praxis, Lieder zu singen. Ja, das ist auch das gemeinschaftliche Singen von Liedern. Das gehört alles dazu. Aber das Wesentliche ist natürlich die Intention. Ja, also wie fühlt man sich selbst seinem Gott gegenüber? Und da muss man sich dann ebenso als Geliebte Krishnas dann eben empfinden.
Die Hingabe an Krishna, der Heilsweg, den die Bhagavad Gita lehrt, kann im Prinzip jeder und jede gehen. Dabei muss man sich nicht als Einsiedler-Asket aus der Gesellschaft ausschließen. Und es kommt dabei auch nicht auf den gesellschaftlichen Status des Einzelnen an, der sonst in Indiens Ständegesellschaft alle Bereiche bestimmt. Dieser Heilsweg hat geradezu etwas Ständeübergreifendes, meint der Indologe Johannes Schneider.
Ja, er ist eben auch dem Menschen, der jetzt in der Welt steht, wie zum Beispiel diesem Krieger, möglich. Ja, er hätte ja, wenn er Asket werden wollte, auf seinen Kriegerstand verzichten müssen, er hätte in den Wald gehen müssen, er hätte die sozialen Bindungen ablegen müssen, die er gehabt hat, er hätte aus der Ständeordnung, die man ja in Indien gehabt hat, aussteigen müssen, er wäre also ein Aussteiger geworden und dann hätte er in der Einsamkeit, in der Askese eben die Befreiung gefunden. Mit diesem neuen Heilsweg ist das nicht so. Das können Sie also, wenn Sie Ihr normales Leben weiterführen, durch einen Wandel der inneren Einstellung auch zum Heil dann finden.
In der Ständeordnung unterscheidet sich die indische fundamental von der unsrigen heute. Ein Hindu wird in eine Gesellschaftsgruppe, in eine Kaste hineingeboren und hat dann deren Regeln zu befolgen.
Der Unterschied zur christlichen Tradition liegt darin, dass es eben keine wirklich allgemein verbindliche ethische Ordnung gibt, die dem zugrunde liegt. Es gibt eben Standespflichten, die sind auf bestimmte Stände aufgeteilt, aber es gibt nichts, was mit den 10 Geboten vergleichbar wäre oder mit einem allgemeinen globalen Liebesgebot, wie das eben im Christentum eine zentrale Rolle spielt. Das haben wir in Indien nicht. Da geht es eben darum, dass jeder Stand seine Verpflichtungen ausführt. Im Fall Arjunas ist es eben die Pflicht, diese Schlacht zu führen, auch wenn da Verwandte ihm gegenüberstehen. Ein anderer hätte vielleicht andere Pflichten. Ein Priester, der dürfte keinen Kampf führen, ja? Der müsste seinen priesterlichen Pflichten nachgehen. Ein Bauer müsste seinen bäuerlichen Pflichten nachgehen. So sind die Pflichten für jeden verschieden. Und es geht eben darum, dass jeder seine Pflichten erfüllt an dem Ort, wo er steht, und in der Funktion, die ihm von der Gesellschaft zugedacht ist.
Zwar gilt das Kastenwesen heute als abgeschafft und Indien als Demokratie, aber es ist kein Geheimnis, dass die Kastenethik bis heute wirkt. So würden sich Mitglieder verschiedener Kasten nicht nebeneinander in den Zug setzen und auch Eheschließungen zweier Menschen aus verschiedenen Kasten sind recht eigentlich tabu. Auch die Bhagavad Gita plädiert für die sogenannte Reinhaltung der familiären Ordnungen.
Mit der Vernichtung der Familie gehen die von Ewigkeit her bestehenden heiligen Bräuche der Familie zugrunde. Und wenn der heilige Brauch zugrunde gegangen ist, dringt Gesetzlosigkeit in die ganze Familie ein. Infolge des Eindringens der Gesetzlosigkeit werden auch, O Krishna, die Frauen der Familie verdorben. Und wenn die Frauen verdorben sind, so entsteht Vermischung der Kasten. Solche Vermischung aber führt die Vernichter der Familie und die Familie selbst zur Hölle, denn ihre Ahnen waren aus dem Himmel nieder zur Hölle. Durch diese Kastenvermischung bewirkenden Sünden der Familienvernichter werden die seit Ewigkeit geltenden heiligen Bräuche der Kaste und der Familie vertilgt.
Wer also diese Ordnungen durcheinander bringt, verwirkt nicht nur seine eigene Erlösung, sondern auch die seiner Familie.
Da gibt es also große Konvolute, wo beschrieben wird, wie die einzelnen Kasten, die einzelnen Stände sich zu verhalten haben, was denen erlaubt und nicht erlaubt ist. Und ganz schlimm ist eben auch, wenn es zu einer Vermischung dieser Zustände kommt, ja, die Kastenvermischung, das ist überhaupt das Schlimmste, was man als Zukunftsvision haben kann. Immer wenn es zu einer solchen Vermischung kommt, wenn die soziale Ordnung auseinanderbricht, dann erscheint eben Gott, also jetzt Krishna in diesem Fall, um den Menschen den rechten Weg wiederzuweisen. Die Bhagavad Gita selber äußert sich gar nicht über die Inhalte dieser einzelnen Standesverpflichtungen. Das wird als bekannt vorausgesetzt. Es geht hier nicht um das was man tun soll, sondern es geht darum, wie man es tun soll, mit welcher Absicht, mit welcher Intention und was man eben davon haben kann, nämlich letztlich die Erlösung.
Dharma viruddho bhuteshu kamosmi bharatarshabha ye caiva sattvika bhava rajasas tamasas caye Matta evetitan vidhinatvahanteshu te mayi.
Die Bhagavad Gita lässt verschiedene Wege zur Erlösung gelten. Neben der Bhakti beschreibt sie auch den Weg der Askese und des Yoga. Die Formen von Askese im Hinduismus sind mannigfaltig. Sie reichen vom vernünftigen Maßhalten bis hin zu lebensbedrohlicher Enthaltsamkeit. Hier ein Beispiel vom Maßhalten aus dem 5. Gesang.
Wer angemessen isst und sich erholt, wer angemessen in der Vollbringung seiner Werke tätig ist, wer angemessen schläft und wacht, dem wird die Versenkung zuteil, die Schmerz vernichtet. Wenn sein Denken, im Zaum gehalten, nur auf das Selbst sich richtet, dann wird er, frei von Verlangen, allen begehrenswerten Dingen gegenüber ein Ergebener, in Versenkung befindlicher genannt.
Und noch ein anderes Beispiel, bei dem einem wortwörtlich der Atem stockt.
Andere opfern alle Tätigkeiten der Sinne und des Atems in dem von der Erkenntnis entzündeten Feuer der Vertiefung, das heißt der Beschränkung des Denkens auf das Selbst. Andere Asketen, die strenge Gelübde erfüllen, opfern Besitz, Buße, Vertiefung, Studium und Erkenntnis. Andere opfern in dem Einatmen das Ausatmen und in dem Ausatmen das Einatmen, indem sie den Gang des Ausatmens und Einatmens hemmen, sich ganz dem Einhalten des Atems widmen.
Askese bis zum Atemstillstand. Solche Extremformen erklärt der Indologe Johannes Schneider mit dem Weltbild des Hinduismus.
Diese Kasteiungen, die schon sehr gewaltsam für uns anmuten, ja, wenn da einer also jahrelang auf einem Bein steht oder praktisch aufhört, etwas zu essen, ja, oder sich zu bewegen. Ja. Aber es geht natürlich um die Loslösung von der Welt, weil die Welt einen ja von dem Heil ablenkt. Ja, das ist ja eigentlich das Kennzeichen der indischen Sicht der Wirklichkeit, dass diese Wirklichkeit vorläufig ist. Wir müssen ihr also mit einer Gelassenheit gegenübertreten. Aber wenn wir sie wirklich überwinden wollen, dann müssen wir eben zur wahren Realität durchdringen. Und da hat dieses Asketentum, wie es in der Bhagavad Gita vorausgesetzt wird, schon Formen angenommen, die so im Westen kaum Parallelen aufweisen können.
Umso mehr kann sich der Wissenschaftler und Indienkenner Johannes Schneider über die Verflachung und Missdeutung des Yoga hierzulande aufregen.
Wenn ich im Westen dann auch solche Angebote mancher Yogaschulen sehe, wo es um Selbstverwirklichung geht, ja, da können sie also sich selbst entfalten und ihr ungeahntes Potenzial entdecken und all diese Dinge, dann ist das doch auch sehr unindisch, weil alles das, was wir unter Seele verstehen, nicht zu diesem Selbst wirklich gehört. Also denken, fühlen und wollen, das sind Elemente unserer Persönlichkeit, die gehören zu der weltlichen Ebene, die haben keinen ewigen Wert. Und wenn Sie in Indien, in den traditionellen Yoga-Ausrichtungen Ihr Heil suchen, dann lernen Sie eigentlich von Ihrem Wollen, Denken und Fühlen loszukommen. Also genau das Gegenteil von dem zu machen, was wir unter Selbstverwirklichung verstehen. Sie dringen da zu einem inneren Wesenskern vor, der sich grundlegend unterscheidet von dem, was Sie als jetzt unerlöster Mensch von sich selbst verstehen.
Viel weniger asketisch mutet allerdings das an, was uns hierzulande aus Indien erreicht. Sei es die beliebte indische Küche, reichhaltig, aufwendig und schmackhaft, oder die Filme aus der Traumfabrik Bollywood. Sie sind lebensfroh und bunt. Schöne Frauen singen und tanzen in strahlenden Gewändern. Die hinduistische Kultur kennt also sehr wohl auch irdischen Genuss.
Sie bezeichnen auch direkt das Herrschaftsgebiet des indischen Herrschers, also Bhoga, als Genuss. Ja, das soll er genießen, ein König soll sein Land genießen. Das ist eine Standesverpflichtung des Fürsten. Und ich denke, dass dieser Genuss auch in diesen Filmen vielleicht seinen Nachhall findet. Ja, also es gibt durchaus eine positive Beziehung zu dieser Welt, aber es muss doch klar sein, dass letztlich diese Welt nicht zum Heil führt.
Mameva ye prapadyante mayame tantarantite namam duskriti namudha prapadyante naradhamah.
Wie alt die Bhagavad Gita tatsächlich ist, weiß niemand genau. Forschende datieren sie zwischen dem 5. und 1. vorchristlichen Jahrhundert. Heute gilt die Bhagavad Gita als einer der wichtigsten religiösen Grundtexte im Hinduismus. In der Geschichte hat sie sogar die altindischen Überlieferungen der Veden an Bedeutung überrundet.
Die Bhagavad Gita wird von vielen Indern eben als ihr heiliger Text betrachtet, ihre heilige Schrift, weil sie eben alle sich da irgendwie darin wiederfinden können.
Und warum ist das so?
Der Text schreibt nicht vor, was man tun soll, sondern nur, wie man handeln soll. Also er lehrt eine Intention, eine Handlungsabsicht. Die Absicht ist die, dass man Gott gefallen muss und damit können doch die meisten Inder etwas anfangen. Unabhängig davon, ob sie jetzt Krishna verehren oder Vishnu oder Shiva oder sonst einen der großen Götter. Also auf der Ebene kann dieser Text alle erreichen und sie werden ihn deswegen auch alle sich positiv darauf beziehen. In der religiösen Praxis der Einzelnen kann es aber ganz anders aussehen. Ja, da gibt es doch eher traditionelle Kulte, für die dieser Text dann keine wirkliche Rolle spielt.
Der aktive Kult in Indien ist ja gerade durch die Göttervielzahl so lebendig. An den Hausaltären werden meist mehrere Gottheiten gleichzeitig verehrt und ständig entstehen sogar neue Götter und Göttinnen. Hingegen wird die Bhagavad Gita doch sehr von einem Gott, von Krishna, dominiert. Das liegt aber eben daran, dass dieser Text mehr philosophisch als kultisch funktioniert.
In der Bhagavad Gita zeigt sich nun eben dieses göttliche Prinzip, was der Welt zugrunde legt, eben als persönlicher Gott. Dieses Prinzip tritt als Krishna auf, Krishna spricht, er zeigt den Menschen einen Weg zum Heil und er ist eben den Menschen dadurch auch zugänglich. Deswegen können wir sagen, in dieser Art von Religion, wie sie in der Bhagavad Gita vorliegt, haben wir schon ein persönliches Gottesbild. Das ist nicht in Indien von vornherein so. Es gibt also auch philosophische Richtungen, die so etwas ablehnen, aber es sind jedenfalls starke Bewegungen im Hinduismus, die einen persönlichen Gott vertreten und in diesem Fall ist es eben Krishna.
Daivishyesha gunamayi mama maya duratyaya mame vaye prapadyante maya vetantarantite.
Der Gesang des Erhabenen oder das Lied Gottes, wie Bhagavad Gita auch übersetzt werden könnte. Sie hat nicht nur eine lange Vorgeschichte, sondern auch vielfache Nachgeschichten. Im Indien zur Zeit der britischen Kolonialherrschaft zum Beispiel wurde sie im nationalen Befreiungskampf zu einer Art Gegenbibel. Indische Widerstandskämpfer rechtfertigten mit diesem Text ihren bewaffneten Aufstand gegen die Briten.
Das waren nun Personen, die sich natürlich an so alten indischen Heldenidealen auch etwas orientiert haben. Ja, und Arjuna als der Krieger, der nun seiner Standesverpflichtung nachkommt, auch vielleicht in ausweglosen Situationen versucht, diese berechtigten Herrschaftsansprüche zu verteidigen. Das war natürlich für manche Leute ein Vorbild und eine Anregung auch, die Briten gewaltsam aus dem Land zu schaffen.
Umgekehrt war die Bhagavad Gita genauso auch Inspiration für den pazifistischen Weg. Mahatma Gandhi las aus ihr Argumente für seinen friedlichen Weg. Nach Meinung von Johannes Schneider die wirkmächtigere Auslegung.
Durchgesetzt hat sich die pazifistische Haltung Gandhis und auch Gandhi hat sich an dieses Ideal angeschlossen, es aber anders ausgedeutet. Sein politisches Bestreben bezeichnete er als Satyagraha, also als Festhalten an der Wahrheit oder an der Wahrhaftigkeit, besser gesagt. Man muss also so handeln, dass es Bestand hat vor sich selbst, vor der Wahrhaftigkeit, und es spielt keine Rolle, ob es Erfolg hat oder ob es nicht Erfolg hat, sondern man muss sich selbst treu bleiben. Und das ist die Intention, die Krishna in der Bhagavad Gita auch Arjuna nahelegt.
Gandhi sagte einmal über die Bhagavad Gita, sie sei ihm der größte Trost, größer noch als die Bergpredigt. Wie ein Treppenwitz der Geschichte mutet übrigens die Tatsache an, dass Gandhi der Bhagavad Gita erstmals in englischer Übersetzung begegnet war, nicht etwa im Original. Der Gesang des Erhabenen wurde ihm quasi durch die europäische Tradition vermittelt. Das ist aber auch kein Zufall, denn in Europa hatte dieser Text viele namhafte Verehrer. Alexander von Humboldt etwa nannte ihn das schönste, ja vielleicht das einzig wahrhafte philosophische Gedicht überhaupt. Und ähnlich wie Gandhi lobte auch Arthur Schopenhauer die Bhagavad Gita als seinen großen Trost im Leben und im Sterben. Und was fasziniert den Indologen Johannes Schneider in München? Was fasziniert ihn an der Bhagavad Gita?
Mich persönlich fasziniert daran die Gelassenheit, die dort der Welt gegenüber gelehrt wird, und auch die Gotteshingabe, die auch Nicht-Hindus oder christliche Leser oder Betrachter auch sehr von Interesse sein kann.
Devan devayayo yanti madbhakta yanti mamapi avyaktam vyaktim apannam manyante mama buddhayaha.